SWR Kultur. Gast vor acht.
Tristan Brusch ist Liedermacher, Popmusiker, Chansonnier. Irgendwie passt kein Etikett so richtig und das ist natürlich ein Kompliment. 37 Jahre alt, in Tübingen aufgewachsen, Vater Violinist, Mutter Pianistin, machte selber schon früh Musik. Vor 10 Jahren sind dann seine ersten deutschsprachigen Songs erschienen und in den letzten 3-4 Jahren wurde er zunehmend erfolgreich. Drum kann er sich jetzt auch eine Band leisten für die Auftritte mit seinem neuen Album Am Anfang, das am Freitag erschienen ist und über das wir jetzt reden können. Willkommen, Tristan Brusch.
Vielen Dank für die Einladung.
Mich hat ja total die aktuelle Single abgeholt oder mehr noch das Video dazu. Der Song heißt 14 und in diesem Video sieht man eben diese ganzen Kids, um die so ein Sommerferiengefühl ist und die Welt ist groß und die Träume auch, die erst später zu Blei werden, wie sie singen. Und man möchte fast selber wieder 14 sein. Warum diese Nostalgie?
Ich finde, es hat so einen langen Bogen genommen. Das ist ja das Ende von der Trilogie, dieses Album. Und es hat genau 2 Vorgängeralben. Das eine heißt Am Rest und ist ein Trennungsalbum. Das andere heißt Am Wahn und ist quasi ein Album über, wie es ist, wenn man in so einer ungesunden Beziehung steckt. Und das aktuelle Album nähert sich vielleicht der Frage an, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Warum bin ich so bekloppt, wie ich bin? Und natürlich guckt man da auf die ersten Erfahrungen, die man so macht in der Kindheit, aber auch in der Jugend, die ersten Lieben, die man geliebt hat. Und ja, es ist ein Coming-of-Age-Album quasi. Und 14, der Song, für mich war das einfach das Alter, wo ich gedacht habe, jetzt, ich bin's jetzt eigentlich. Ich bin erwachsen und wenn man mich jetzt ans Ruder dieser Welt lassen würde, dann könnte ich alles rumreißen. Und man hat so das Gefühl gehabt, die ganze Welt steht einem offen, ohne überhaupt genau sagen zu können, was das dann am Ende überhaupt heißen würde. Wie als ob man vor einer Düne steht, man hört das Meer dahinter rauschen, aber man sieht es noch gar nicht.
Sehr schönes Bild. Und wieso sagen Sie von sich, Sie seien bekloppt?
Na, da muss man die anderen beiden Alben anhören.
Okay. Manche hoffen, bis sie alt sind, manche singen ein Lied, alles nur um auszuhalten, was mit dem Herz geschieht. Das ist eine Zeile aus dem Song Haifisch und der wiederum steht für die Gedanken der Haifisch und er umkreist schon die Seele, den Taucher. Wollen Sie uns das Lebensgefühl erklären, das hinter diesem Bild steckt?
Man kommt hier auf die Erde als junger Mensch und ist auf eine Art natürlich noch näher an was dran, was man vielleicht was Transzendentes nennen könnte, irgendwas, ein unschuldiger Zustand, der dem Tod näher ist als dem Leben quasi, wenn man gerade erst sich hier auf diese Erde begeben hat. Und dann ist ja quasi eine existenzielle Erfahrung, dass man das Herz gebrochen bekommt, dass die Seele Schaden nimmt irgendwie und wie man dann damit umgeht. Wie lässt man das heilen? Wie formt man daraus eine Kultur, die dann zu einer Persönlichkeit wird? Das ist, finde ich, so eine Frage, die ist für mich, was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein? Und diese sehr schmerzhaften Erfahrungen gehören da für mich eben dazu. Und ich habe den Eindruck, so die Gedanken kommen mehr aus dieser Welt als das Herz. Quasi das Herz bringt man vielleicht mit und die Gedanken lernt man.
Jetzt, wo Sie das sagen, auch mit dem, man nimmt Schaden und das gehört dazu und es kommt darauf an, wie man damit umgeht, verstehe ich auch, warum die anderen Figuren vielleicht auf diesem Album sind. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht alles nur Innenschau und Tristan Brusch betrachtet seine Erfahrungen, sondern es geht im Song Grundsolider Schläger zum Beispiel um den Verlust eines Freundes, an die Sucht, um die Träume eines Strichers geht's in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Also das sind wahrscheinlich auch diese Schadennehmen-Erfahrungen.
Ja, ich habe mich da auch immer auf eine grausige und schöne Art auch nah gefühlt, diesen Randgestalten. So, ich bin ja in Tübingen aufgewachsen, was ja ein extrem bürgerliches Umfeld ist. Meine Eltern, aber beide Musiker, also wo Sicherheit, auch eine finanzielle Sicherheit nicht so gegeben war. Und ich habe mich da als Außenseiter gefühlt in Tübingen beim Aufwachsen. Und dann auch direkt nach der Schule habe ich immer nur Musik gemacht. Das heißt, ich war selber auch über lange Zeiten sehr, sehr arm. Das habe ich einfach gemerkt, dass das eine Erfahrung ist, die ich aushalten kann, so. Aber andererseits hatte ich auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und ich habe mir so gedacht, wenn diese beiden Phasen, wo ich wenig Geld hatte und auch die psychischen Probleme, wenn die mehr überlappt hätten, dann kann ich verstehen, wie Leute auf die schiefe Bahn geraten. Und ich fühle mich da nicht unverwundbar gegen. Weil jetzt, wo ich in Berlin-Neukölln wohne, da gibt es so viele Leute, denen es offensichtlich sehr, sehr schlecht geht, die auf der Straße leben. Und wenn man sich kurz mit denen unterhält, dann merkt man, das sind gar nicht alles hoffnungslose Fälle, wo es von Anfang an irgendwie der Weg klar war, sondern man merkt, das sind ganz sensible Leute oft, die einfach durch ein Raster gefallen sind, durch mehrere Raster. Und auf eine, ja, auf eine schauerliche Art habe ich mich da auf irgendwie auch dann oft nah dran gefühlt.
Jetzt haben wir viel über die Texte geredet, auch auf dem neuen Album, aber das Ganze ist natürlich Musik, es sind Lieder, keine Gedichte. Sie haben das Album in nur 4 Tagen aufgenommen mit den Musikern. War das besonders?
Ja, also das hat natürlich auch finanzielle Gründe, weil ich bin auf eine Art wirklich radikal altmodisch, was Musikaufnehmen angeht. Ich mag es gerne, wenn das live eingespielt ist, in einem Studio mit echten Musikern gemeinsam. Ich fühle da irgendwie mehr, wenn man hört, da sind mehrere Menschen in einem Raum, die zusammen Musik machen. Und da entsteht dann irgendwas, was größer ist, finde ich, als die Summe seiner Teile. Und um das finanzieren zu können, muss man natürlich da an anderer Stelle haushalten. Und mein Verfahren ist quasi, ein teures Studio zu mieten mit sehr, sehr guten und teuren Musikern und die aber nur quasi so kurz wie möglich zu beschäftigen.
Dann nehmen wir uns jetzt erstmal Zeit für den Song, von dem wir vorhin sprachen. 14 von Tristan Brusch in SWR Kultur am Abend.
Mai, Mai, vorbei, 100 Jahre Leichtigkeit hast du nach der Schule Zeit. Wir reißen 1000 Zeilen ein, so leicht fängt man 1000 Träume ein. Werden später erst zu bleiben. Wir waren 14, wir waren frei.
14 von Tristan Brusch, der unser Gast vor 8 ist in SWR Kultur am Abend. Wohnhaft in Berlin, aufgewachsen in Tübingen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass es eine geborgene Kindheit auf eine Art war, aber auch eine nicht ganz so sichere, weil die Eltern Musiker waren. An anderer Stelle haben Sie mal gesagt, es sei total verhätschelt gewesen. Was haben Sie damit gemeint?
Heutzutage würde man, glaube ich, sagen, privilegiert. Gerade Tübingen ist ja eine Stadt, da gibt es zum Beispiel keine Hauptschule mehr. Und es gibt nur noch eine Gesamtschule, aber dafür 5 Gymnasien. Es gibt eine Riesenuniversität. Die Hälfte der Leute, die in Tübingen wohnt, sind entweder Studenten oder arbeiten für die Universität. Es ist ein Elfenbeinturm. Es ist nicht die echte Welt, würde ich sagen. Jede Straße ist wunderschön. Es ist ein kleines, in sich geschlossenes System. So kommt es mir vor, dass sich selbst genügt. Und das auf der einen Seite wahnsinnig einen sicheren Hafen zum Aufwachsen geboten hat, aber auch schon auch für mich eng gewirkt hat. Also ich bin übrigens da nicht geboren, ich bin im Ruhrgebiet geboren, bin da später hingezogen. Das kann auch sein, dass es damit zu tun hatte, weil ich mit dem Dialekt kam, wir in der Familie schlecht zurecht.
Ja. Und Sie wussten aber vor dem Abitur, das Sie dann natürlich gemacht haben, dass Sie Musiker werden wollen. Woher kam dieser Wunsch oder welche Gestalt hatte der in Ihrem Kopf?
Ich habe mir das, glaube ich, schon ziemlich von meinen Eltern irgendwie abgeguckt. Dieser Lebensentwurf, der irgendwie nicht so geradlinig ist. Also mein Vater ist zum Beispiel Geiger, aber in der Klassik ist es ja eigentlich so, dass man entweder ein Star ist, dann ist man Solo-Geiger. Und das sind aber die allerallerwenigsten. Und die anderen sind alle in Orchestern beschäftigt. Aber mein Vater ist weder ein Star noch ist er in einem Orchester beschäftigt, sondern er hat einen dritten Weg gegangen, der hat sich selber eine Kerbe geschlagen. So, hat selber als Solo-Geiger eine Karriere gemacht, von der ich sonst nicht so gehört habe, dass es da sowas nochmal gibt. Er hat in dänischen Kirchen viel gespielt, er selber sich Tourneen organisiert und selber quasi als Veranstalter sich dann selbst Konzerte organisiert. Und das hat mich irgendwie inspiriert, weil ich gemerkt habe, dass man erstens mit auch we relativ wenig Geld und wenig Sicherheit ein sehr glückliches, erfülltes Leben haben kann, nämlich indem man die Musik als quasi seelischen Obdach hat immer. Das ist, finde ich, wahnsinnig sinnstiftend und so wahnsinnig beglückend, einfach sich so viel mit Musik zu beschäftigen. Das tut der Seele gut. Andererseits, ja, ich habe auch zwei Brüder. Der eine ist jetzt kein Musiker geworden, so das war, ich weiß es nicht. Vielleicht bringt man ja auch wirklich irgendwas mit schon, wenn man auf die Welt kommt.
Sie sind jetzt auf jeden Fall schon eine ganze Weile Musiker. Was am Musikersein ist genau so, wie Sie sich's vorgestellt haben damals vor dem Abitur?
Wenig, muss ich zugeben. Wenig. Weil bis auf das, was ich gerade erzählt habe, dieses ein Teil des Musikerseins ist ja alleine Zeit mit dem Instrument verbringen und in meinem Fall jetzt suchen, nach Ideen zu warten, offen zu bleiben für eine Idee. Das hat sich natürlich gar nicht verändert seit meinem ersten Lied, das ich auf der Bettkante in meinem Kinderzimmer geschrieben habe. Das fühlt sich noch ganz genau gleich an, der Moment, in dem die Idee kommt. Und wenn sowas geschieht, dann trägt mich das stimmungsmäßig über eine ganze Woche. Der Rest, muss ich sagen, ist wesentlich härter, als ich das gedacht habe, weil was ich vorhin meinte, dass man das Gefühl hat, die ganze Welt steht einem offen, das ist ja wirklich gar nicht so. Also niemand wartet auf einen. Niemand wartet darauf, dass Tristan Brusch ein neues Lied schreibt. So. Und selbst wenn man einen verhältnismäßigen Erfolg hat, muss man das trotzdem immer wieder selber in die Welt schreien, dass man quasi sich behauptet. Und das ist eine Art von Anstrengung, die ich so nicht wahrgenommen habe. Andererseits auch mache ich ja, ein großer Teil meiner Musik ist ja, sind ja auch Geschichten erzählen auf eine Art, die, glaube ich, in der deutschen Liedermacherei nicht so oft passiert. Nämlich so, das ist so eine Mischung aus Tiefsinnigkeit, aber auch Humor und auch immer was mit so einem großen Schmerz. Also ich habe immer ja auch schmerzhafte Textpassagen. Und diese Art von Erzählkultur gab es eigentlich mal in den 20ern in Deutschland, so durch die jüdischen Komponisten, die dann aber natürlich aus Gründen hier nicht mehr leben. Und das hat keine kommerzielle Fortsetzung gefunden nach dem Krieg. Und das bedeutet, das Bett, in das ich mich reinlegen wollte, das gibt es gar nicht. Ich muss mir das selber zusammenzimmern und habe den Eindruck, auch jetzt das Publikum, das jetzt inzwischen ganz gut gewachsen ist, das habe ich aber das Gefühl, die musste ich alle selber einzeln einsammeln. So.
Sie haben auch irgendwann mal gesagt, die ersten Jahre hätten sich angefühlt wie eine lange Reihe von Misserfolgen. Auf was für Erlebnisse oder Geschehnisse spielt das an?
Naja, ich habe direkt nach dem Abitur zum Beispiel, zum Abitur hin habe ich ein Album veröffentlicht, da habe ich dann eine kleine Booking-Agentur gefunden, die haben mich in halb Europa rumgeschickt. Und das waren aber dann so Konzerte, wo teilweise 5 Leute gekommen sind oder mal, wenn es richtig krass gut lief, 50. Und die Gage war immer, dass ein Hut rumging und dann kam es manchmal vor, dass es gar kein Geld reinkam und diese krasse finanzielle Unsicherheit, ich habe das so oft erlebt, dass ich zum Geldautomaten gegangen bin und es kam nicht mal mehr ein Zwanni raus. Ich war dann ein paar Mal auch auf Hartz IV. Ich kenne das, wie das sich anfühlt. Ich bin kein vollwertiges Mitglied dieser funktionierenden Gesellschaft. Und auch zu merken, ich habe ja gemerkt, das ist das, was ich, glaube ich, in diesem Leben zu geben habe, so Geschichten erzählen und die auf ein paar Akkorden vortragen, auf meine Art. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist mein ureigenstes Ich. Es ist ja radikal persönlich. Und wenn das dann auf Ablehnung stößt, das ist ja dann nicht nur eine finanzielle Ablehnung, sondern auch im Prinzip ist das wie so eine Art Echo der Welt, das dir sagt, wir brauchen dich eigentlich gar nicht.
Umso schöner, dass gerade jetzt letzten Sonntag Ihr Album-Release-Konzert in Berlin im großen Sendesaal des RBB dann doch ausverkauft war. Ich war auch da und fand es sehr schön. Und als Sie da auf die Bühne kamen, haben Sie dieses Wort von vorhin gebraucht. Sie sprachen davon, dass man sich in diesen Zeiten so ein bisschen seelisch obdachlos fühlt und dass Sie dem Publikum jetzt eine Weile ein Obdach geben wollen. Vorhin haben Sie es für den Musiker selber benutzt, dieses Bild. Aber ist das die Mission für die Leute?
Das war kein Plan, den ich so mir im Vorhinein überlegt habe. Ich würde schon sagen, dass die Musik eher aus einem unbewussten Ort kommt. Und dann kann ich hinterher erklären, noch mit viel zeitlichem Abstand, was ist eigentlich das Thema meiner Musik.
Tristan Brusch, danke für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, sage ich nochmal.